26. Dezember 1999, der Orkan tobt. Lothar nannten ihn die Meteorologen und mittendrin auf der Heimfahrt von Weihnachtsbesuchen auch meine Frau und ich. Und ich vermute manche mehr von uns hier in der Runde, die dort unterwegs waren. In Leonberg fallen bereits die Dachziegel. Wir brechen trotzdem auf. Wir wollten einfach nach Hause. Also ab auf die Autobahn, wo aber ein Durchkommen nicht zu denken war. Behelfsausfahrt, runter von der Autobahn, irgendwie weiter, irgendwie durch den Wald. Man ahnt's, wie es war, die Äste fliegen durch die Gegend und man hat Sorge, demnächst von einem getroffen zu werden oder dass eine Böe einen in den nächsten Acker lupft. Das ist nicht passiert. Was dann war, um die Kurve, wir kommen rum, zum Glück langsam genug, ein Baum, der die Straße versperrt. Kein Weiterkommen möglich, zurück zur nächsten Abzweigung, gucken, wie könnte es dort weitergehen. Und so tasten wir uns Kilometer um Kilometer vorwärts und wieder zurück. Neuer Versuch vorwärts, bis es dann doch tatsächlich wahr geworden ist und wir noch am Abend des 26. zu Hause angekommen sind. Die Erinnerung sitzt bis heute, auch wenn es dann doch ein paar Jahre her ist. Und ich vermute, manch einer von euch kann das Seine dazulegen, diese Sehnsucht nach Hause zu kommen. Ob Sturm- oder Hagelerfahrungen, Krankheit in der Fremde, Einsamkeit, vor allem in der Fremde, ihr habt eure eigenen Geschichten, die alle in dem Satz münden, ach, wären wir doch schon zu Hause. Zu Hause sein, das ist Sicherheit, Geborgenheit. Zu Hause sein, das ist ein Dach über dem Kopf, Schutz. Die Angst muss weichen. Ich kann mich fallen lassen. Es sei denn, es ist wie bei meinen Eltern dann damals, dass die Dachziegel fallen. Dann ist nichts mehr mit sich fallen lassen. Zum Glück ist auch bei den Eltern damals überschaubar geblieben und keine Katastrophe geworden. Aber es hat gereicht, dass das Offensichtliche klar war. In dieser Welt gibt es kein Zuhause mit letzter Sicherheit und Geborgenheit. Und wie viele Menschen haben das im zu Ende gehenden Jahr auch in Deutschland selber durchbuchstabieren und durchleiden müssen, dass es in dieser Welt kein letztlich sicheres Zuhause gibt. Entweder durch die Naturkatastrophen haben sie es existenziell erfahren oder auch weltweit durch Gewalt, Terror. Heute ist der Volkstrauertag. Auch und wir gedenken gerade jener Menschen, die ihres Zuhauses beraubt wurden durch Gewalt oder ihres Lebens. Und wir erinnern uns, ihre Sehnsucht ist keine andere als unsere eigene Sehnsucht. Diese tief in uns verwurzelte Sehnsucht nach Geborgenheit. Einem Ort, wo Angst verflogen ist. Wir sehnen uns nach einem Ort, wo der Sturm zur Ruhe gekommen ist, Sicherheit, Vertrauen, Gerechtigkeit, Benachteiligung und Albträume gibt es nicht mehr. Verlustangst, was ist das? Keine Schmerzen, keine Erschöpfung, keine Einsamkeit, keine Trauer. Stattdessen Freude, absolute Vertrautheit, unendliches Glück. Erfüllte Liebe, tiefer Friede, gestillte Sehnsucht. Einziger Haken, wenn wir diese Sehnsucht, so ist mein Eindruck, in unserem Leben überhaupt zulassen und sie nicht dauerhaft zugedröhnt ist von all dem, was der Alltag mit sich bringt, also wenn wir sie denn überhaupt zulassen, dann setzt sofort der nächste Schutzreflex ein. Das gibt's ja eh nicht. Also hör auf zu träumen, weiter geht's. Und hier setzen wir heute Morgen einen Stopp. Stopp! Alles beginnt mit der Sehnsucht. Könnte es sein, dass es zwischen diesen zwei Optionen, entweder zu träumen oder gleich zu resignieren, weil in dieser Welt einfach, es stimmt, nichts auf dieser Welt kann unsere letzte Sehnsucht stillen, Könnte es sein, dass es zwischen diesen zwei Optionen einen dritten Weg gibt? Nämlich mit eingesetzt bei der Richtigkeit dieser Feststellung, in dieser Welt gibt es nichts, was unsere tiefste Sehnsucht stillt. Könnte das ein Beleg dafür sein, dass du gar nicht für diese Welt erschaffen worden bist? Oder mit der Deutlichkeit von C.S. Lewis: Wenn wir in uns selbst ein Bedürfnis entdecken, das durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann, dann können wir daraus schließen, dass wir für eine andere Welt erschaffen sind. Noch einmal: Wenn wir in uns selbst ein Bedürfnis entdecken, das durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann, dann können wir daraus schließen, dass wir für eine andere Welt erschaffen worden sind. Im Bibelwort für den heutigen Sonntag verfolgt der Apostel Paulus genau diese Spur. Unter der Überschrift "Alles beginnt mit der Sehnsucht" lese ich uns den für heute vorgegebenen Predigttext aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 5, die Verse 1 bis 10. Denn wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut. Ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Denn darum seufzen wir auch und sehnen uns danach, dass wir mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet werden. Weil wir dann bekleidet und nicht nackt befunden werden. Denn solange wir in dieser Hütte sind, seufzen wir und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden wollen, damit das Sterbliche verschlungen werde von dem Leben. Der uns aber dazu bereitet hat, das ist Gott, der uns als Unterpfand den Geist gegeben hat. So sind wir denn allezeit getrost und wissen, solange wir im Leib wohnen, weilen wir fern von dem Herrn, denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wir sind aber getrost und begehren sehr, den Leib zu verlassen und daheim zu sein bei dem Herrn. Darum setzen wir auch unsere Ehre darein, ob wir daheim sind oder in der Fremde, dass wir ihm wohlgefallen. Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, auf dass jeder empfange nach dem, was er getan hat im Leibe, sei gut oder böse. Herr, segne dein Wort an uns allen. Amen. Ein erstes: Alles beginnt mit der Sehnsucht. Deine Sehnsucht zeigt dir, du bist für eine andere Welt geschaffen. Mein erster Punkt: Deine Sehnsucht zeigt dir, du bist für eine andere Welt geschaffen. Paulus sieht den Schmerz und er spürt ihn am eigenen Leib. Deutlich auch am Ende seines Briefes, wenn er Gott seine Schwachheit klagt. Aber auch schon hier an dieser Stelle, Zitat: Darum seufzen wir auch und sehnen uns danach, dass wir mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet werden. Wir sind aber getrost und begehren sehr, den Leib zu verlassen und daheim zu sein bei dem Herrn. Deutlich hier auch in diesen zwei Versen: Es ist unabhängig von unserer Stimmung. Vers 2, seufzend, oder Vers 8, getrost. Unsere Existenz in dieser Welt und unsere damit verbundene Gefühlslage, seufzend oder getrost, ist zweitrangig für die Sehnsucht, von der Paulus hier spricht. Paulus gibt dieser Sehnsucht, daheim zu sein, eine Stimme. Dieser letzten und tiefsten Sehnsucht, daheim zu sein bei dem Herrn, wo alle Sehnsucht gestillt und erfüllt ist. Und wenn Paulus dieser Sehnsucht, unabhängig von unserer weltlichen Existenz, ob gut oder schwierig, eine Stimme gibt, dann sind das keine leeren Worte oder irgendwelche Luftschlösser, die er hier baut. Ist ja unglaublich, wie er hier einsteigt, auch in diesem Bibelwort für heute. Wir sehnen uns, weil wir wissen, Zukunftsperspektive, Tiefe, Zitat, denn wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Darum seufzen wir auch und sehnen uns danach. Wir sehnen uns, weil wir eine Zukunftsperspektive haben. Wir sehnen uns, weil wir wissen. Woher wir wissen? Guter Mann, könnten wir ja sagen. Also bitte, woher willst du wissen? Nun, Teil 1 ist völlig offensichtlich. Wir wissen, dass unser irdisches Haus, diese Hütte, abgebrochen wird. Ja, das ist im wahrsten Sinn des Wortes todsicher. So nichts, wie nichts auf dieser Welt todsicher ist, das ist todsicher. Spannender wird's beim zweiten Teil. Wir wissen, dass wir einen Bau haben, schreibt Paulus, von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Paulus, woher willst du das wissen? Und Paulus, ja, von Jesus selbst. Das war Jesu Herzensanliegen, dass wir genau das wissen. Zitat Johannes 14. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wenn's nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Städte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass auch ihr seid, wo ich bin. Alles beginnt mit der Sehnsucht. Und nicht erst einmal mit deiner eigenen Sehnsucht, sondern deiner Sehnsucht voraus geht Gottes Sehnsucht. So lesen wir es schon im Alten Testament, ja mehrfach. Beispiel Prediger 3,11. Gott hat die Ewigkeit in unsere Herzen gelegt. Gott hat die Ewigkeit in dein Herz hineingelegt. Deine Sehnsucht ist seine Sehnsucht, die er in dich hineingelegt hat. Weshalb? Weil seine eigene Sehnsucht ist nach dir. Deine Sehnsucht ist Gottes Sehnsucht und er hat sie dir ins Herz hineingelegt, weil er sich nach dir sehnt. Er hat dich erschaffen. Und er hat dich auf ihn hin erschaffen. Du bist für eine andere Welt geschaffen. Auf ihn hin. Er, dein Schöpfer, will es auch sein, der deine tiefste Sehnsucht stillt. Deine Sehnsucht nach Frieden, nach Liebe, nach neuer Freude. Dort, wo du dir neue Freude wünschst. Deine Sehnsucht nach Heil und nach Heilung, nach einem Zuhause, nach Ewigkeit, ohne alles Gedöns dieser Welt. Dann will dich diese Sehnsucht erinnern, du bist geschaffen für eine andere Welt, auf deinen Vater im Himmel hin, der sich nach dir sehnt. Und dann schau auf Jesus Christus und danke ihm und lieb ihn, denn er ist wert, weil er dir den Himmel öffnet. Was hat er denn am Kreuz gemacht? Er hat die Sturmschäden, die den Weg nach Hause blockieren, beiseite geräumt. Beiseite geräumt, die Sturmschäden dieser kaputten Welt und die Sturmschäden unseres Lebens, die uns den Weg zu dem Vater im Himmel versperren. Er, der vollkommen ist und wir mit all dem Gedöns dieser Welt und unseres Lebens Sturmschäden. Und er räumt es zur Seite und hat es am Kreuz getragen und zur Seite geräumt. Das, was wir in unserem Leben mit uns schleppen und was diese Welt ja mit sich schleppt, seit es sie gibt und was wir, wenn wir in die Kirche sehen, existenziell durchbuchstabieren mit Corona und dem ganzen anderen Gedöns und Krankheiten, auch in unserer Gemeinde, Leid. Und wenn es ans Sterben geht, er hat dem Tod das letzte Wort genommen, der auferstandene Herr, der von sich sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Und liebevoll ist er jetzt schon dabei, dein Zuhause bei sich zu Hause einzurichten. Also das Erste, alles beginnt mit der Sehnsucht. Deine Sehnsucht zeigt dir, du bist für eine andere Welt geschaffen. Das Zweite jetzt als Fazit formuliert, deine Sehnsucht ist Gottes Sehnsucht, die er nach dir hat und die er in dich hineingelegt hat, schon bei der Schöpfung. Dich auf ihn hin erschaffen. Er hat sie dir ins Herz gelegt und dir den Weg nach Hause freigeräumt, um heimzukommen in sein Zuhause für dich. Und jetzt das Dritte noch. Deine Sehnsucht lässt dich leidenschaftlich für diesen Gott leben. Deine Sehnsucht lässt dich leidenschaftlich für diesen Gott leben. Denn, Begründung Paulus, Zitat, darum setzen wir auch unsere Ehre da rein, dass wir ihm wohlgefallen. Ja, Menschenskind, wenn man verliebt ist, ist ja völlig klar und auf diese Beziehung hofft, dass der andere das genauso empfindet, dass man alles tut, um dem Gegenüber auch zu gefallen. Ja, und wenn man einen neuen Arbeitgeber sucht oder im Blick hat, dann wird man auch alles tun, um dort ja gut anzukommen. Und jetzt willst du einmal die Ewigkeit mit Gott und bei Gott verbringen. Und du weißt nicht, was Gott freut, was ihm gefällt und worauf er steht und was ihm Stirnrunzeln verursacht oder auf gut Schwäbisch das Messer in der Tasche aufgehen lässt. Wie soll das funktionieren? Woher wissen wir, wie ein Leben aussieht, das dem gefällt, mit dem wir gern die Ewigkeit verbringen würden? Ja, natürlich. Gott redet bis zum heutigen Tag durch sein Wort. Er hat uns sein Wort, die Bibel, gegeben. Er redet durch dieses Wort und hält uns mit diesem Wort gleichzeitig auch den Spiegel vor. Beides braucht Übung, in den Spiegel zu gucken und Gottes Wort zu lesen. Ich meine, klar, die Texte sind 2.000 bis 3.000 Jahre alt oder älter. Da steckt enorme Zeitspanne drin zu unserer Zeit. Es ist eine andere Kultur, von der uns hier erzählt wird. Die Ursprachen, Hebräisch, Griechisch, sie müssen übersetzt werden in unsere Sprache heute. Das braucht Übung. Brauchen wir uns nicht einzubilden, dass das flutscht von 0 auf 100. Wie alles im Leben braucht es Übung und gern auch Hilfe. Und beim Spiegel ist genauso. In den Spiegel zu gucken, braucht Übung, vor allem, wenn man was verändern will. Mal kurze Umfrage, oder wie es euch ging schon. Also ich stand schon vor dem Spiegel und dachte, ich muss mir jetzt da vorne die Haare ein bisschen schneiden kurz, weil eben entweder meine Frau nicht da war oder ich nicht zum Friseur wollte. Habt ihr das schon mal versucht, vor dem Spiegel etwas in euch zu verändern? Ey, wenn man da so mit steht, dann so mit der Schere, dann merkt man plötzlich, halt mal, das ist ja gar nicht so einfach. Wo ist jetzt hier oben, unten und vorne, hinten? Denn wenn man in den Spiegel guckt, merkt man plötzlich, da ist ja vorne, hinten und hinten, vorne. Und wie schnell braucht man dann den Notarzt oder zumindest den Friseur, um zu retten, was noch zu retten ist, wenn man hier selber probiert, vorne, hinten zu tauschen. Ehrliche Frage, ehrliche Antwort. Wer von euch schaut in den Spiegel und sagt immer, wow, ich liebe, was ich sehe. Perfektion pur. Ich sehe keine Hände, das beruhigt mich etwas, sonst müssten wir über Selbst- und Fremdwahrnehmung reden, also bei mir zumindest. Manchmal ist es einfach so, dass wir in den Spiegel schauen und dann doch sehen, was hier nicht perfekt ist. Dass wir in den Spiegel sehen und entdecken, das stimmt nicht. Ich meine, ihr Frauen habt da ja noch einen Vorteil. Ihr könnt, wenn ihr in den Spiegel schaut und euch anseht, euch immerhin noch anmalen. Unser einer, dem bleibt höchstens noch ein bisschen Gel in die Haare, vorausgesetzt, er hat Haare. Wer in den Spiegel des Wortes Gottes schaut, der ist ähnlich herausfordernd. Wir stehen davor und plötzlich ist das, was bisher vorne war, hinten. Und das, was in unserem Leben bisher hinten war, vorne. Das, was in dieser Welt zählt, Anerkennung, Vorwärtskommen, Karriere, Laufbahn, was bewegen, Kohle und so vieles mehr, was ja alles mal nicht schlecht ist grundsätzlich. Die Frage ist die Wertigkeit. Wo steht es bei uns? Und plötzlich wird, was vorne ist, wenn wir in den Spiegel des Wortes Gottes schauen, hinten. Weil der Spiegel des Wortes Gottes uns fragt, was hat Bestand in der Ewigkeit und für ein Leben mit Gott, dem Ewigen, ewig. Plötzlich wird dieser kurze Abschnitt, den wir hier auf dieser Welt verbringen, sowas von zweitrangig, tritt nach hinten beim Blick in diesen Spiegel und nach vorne tritt der ewige Gott und seine Ewigkeit und damit verbunden die Frage, wo braucht's Korrektur? Wo braucht's Neuorientierung, Neufokussierung im Licht dessen, mit dem ich und er mit mir die Ewigkeit verbringen will? Und dann sehen wir, was vor Gott zählt, vor dem, der diese Welt richtet, wie wir es vorhin im Wochenspruch gehört haben, vor dessen Thron wir einmal stehen werden, sind zwei Dinge relevant, wenn wir vor diesem Richterstuhl stehen. Die eine Frage, um die es hier geht, ist Jesus Christus dein Heiland? Ein altes Wort, aber ein tolles Wort finde ich, deiner Heilmacher, der dich heil machen darf, dein Leben, dein Retter, dein Erlöser, der dem deine Liebe gilt, weil er alles für dich getan hat, dein Vertrauen, weil er den besten Weg für dich hat. Und wenn du das bejahen kannst, ja, mein Vertrauen gehört diesem Herrn, weil ich sehe, was er für mich getan hat. Und was für eine Liebe. Ja, mein Vertrauen gehört ihm. Wenn du das für dich bejahen kannst, dann herzlichen Glückwunsch, weil dann wird er einmal aufstehen und vor Gottes Thron zu dir sagen und zum Vater sagen, ich kenne ihn. Er hat sein Vertrauen auf mich gesetzt. Sie liebt mich und ich liebe sie auch und ich habe alles bezahlt. Willkommen im Himmel. Und zu dieser ersten Frage, um die es vor dem Richterstuhl, vor Gottes Thron gehen wird, kommt dann eine zweite dazu, dass wir eben dann auch gefragt werden, was hat dein Leben, das du auf diesen Grund des Glaubens an Jesus Christus aufgebaut hast, denn ausgetragen? Nicht, dass wir damit in den Himmel kommen würden, das kommen wir allein durch den Glauben an Jesus Christus, der alles für uns getan hat. Und doch die Frage, wie haben wir unser Leben als Christ gestaltet? Was hat's ausgetragen? Hatte das Bestand im Licht der Ewigkeit? Wenn Paulus hier eben schreibt, Zitat, wir müssen offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfange nach dem, was er getan hat, zu Lebzeiten, es sei gut oder böse. Hier geht's nicht darum, dass wir gerettet werden. Gerettet werden wir im Glauben an Jesus. Hier geht's darum, dass es Dinge gibt, die Gott wertschätzt und wo er sagt, machen wir zum Beispiel den Zeitcheck. Ey Gott, ich habe 298.000 Stunden meines Lebens auf Netflix verbracht. Und ey Gott, das war klasse. Und die Serie, die musst du dir unbedingt angucken. Eine Möglichkeit, ja, versteht mich richtig, ich will euch nicht Netflix ausreden. Aber die Frage stellen, was hat Bestand im Licht der Ewigkeit? Und dann siehst du vielleicht plötzlich einen Menschen vor dir, wo du weißt, der braucht mich jetzt mit einem guten Wort. Sie braucht mich jetzt, weil keiner da ist, der ihr Liebe gibt. Er braucht mich jetzt, weil sonst keiner da ist, der ihm von diesem Jesus erzählt, der allein unsere Rettung ist. Oder du sagst ja und mit dem gucke ich jetzt in den nächsten Wochen die Hoffnungsfestabende an, die ja alle jetzt im Internet auch bereitstehen, dass hier ein Mensch diesen Jesus kennenlernt. Oder machen wir den Geldcheck. Was? 10% von meinem Gehalt, von meinem kleinen Taschengeld. Hey, für Gott, wie? Ein bisschen gesetzlich, oder? Kann man so sehen, dass wir hier dieses finden, dass Menschen den Zehnten gegeben haben. Man kann aber auch weiterlesen und entdecken, dass Gott verspricht, dort, wo er das tut, werde ich die Fenster des Himmels für euch öffnen. Oder ihr jungen Leute, wenn ihr die Partnerwahl noch vor euch habt, man kann natürlich sagen, ich fühle mich jetzt einsam, also will ich jetzt einen Partner. brauche ich jetzt einen Freund, eine Freundin? Okay, ich weiß, wir passen eigentlich geistlich nicht zusammen und dass ich Jungscher leid, das gefällt ihr überhaupt nicht. Aber ich bin jetzt einsam, ich brauche jetzt jemanden. Ich kenne nicht wenige, die heute sagen, ich habe die besten Jahre meines Lebens in eine Partnerschaft investiert, die im Licht der Ewigkeit, ja. Ihr jungen Leute, ich sage es so deutlich, weil ich es oft genug erlebe, bei allen Hormonen und bei allen Faktenchecks, nehmt den einen Faktencheck mit rein, könnt ihr miteinander beten, könnt ihr miteinander euch von Gottes Wort her ermutigen, seid ihr miteinander Team für Jesus oder nicht? Darum, Paulus, setzen wir auch unsere Ehre da rein, dass wir ihm wohlgefallen. Und ihr, die ihr verheiratet seid und vielleicht auch sagt, ja, bei mir ist es anders gelaufen, dann sagt Paulus auch sehr deutlich, bleibt einander treu. Denn auch in dieser Treue, die ihr hier lebt, auch wenn der Partner anders tickt, habt ihr wiederum Ausstrahlung, die andere einlädt. Also deshalb, wo auch immer, in welchem Stand ihr steht, setzen wir unsere Ehre da rein, dass wir ihm wohlgefallen. Ich schließe mit einer Erinnerung an meine Grundschul-Rallye-Lehrerin, die genau das gelebt hat, ihre Ehre da reinzusetzen, Jesus zu gefallen und ihren Schulkindern diesen Herrn lieb zu machen. Vor einigen Jahren habe ich sie im Altenheim besucht und ich werde es nie vergessen, wie sie mir von dieser Sehnsucht erzählte, wo sie sagte, sie wünscht sich so sehr, die Wohnung wechseln zu dürfen und heimgehen zu dürfen zu dem Gott, den sie liebt und dem sie zeitlebens gedient hat. Und dann habe ich einige Monate später die Traueranzeige erhalten und der erste Satz in dieser Traueranzeige erinnerte mich an unsere letzte Begegnung. Zitat: Hildegard Campe hat die Wohnung gewechselt ins himmlische Vaterhaus, auf das sie sich freute und nach dem sie sich sehnte. Vater im Himmel, danke, dass du dich nach uns sehnst. Und danke, dass du die Sehnsucht nach deiner Ewigkeit in unser Herz gelegt hast. Ja, Vater, ich sehne mich nach einem Ort, wo alles Leid ein Ende hat. Denn was ich mit den Augen sehe, kann meine Seele nicht verstehen. Ich weiß, du hast den besten Plan, auf den ich mich verlassen kann. Auf jedem noch so schweren Weg schaue ich auf das, was nie vergeht. Die Ewigkeit ist mein Zuhause. Du hast sie mir ins Herz gelegt. Auch wenn ich sterbe, weiß ich, dass meine Seele ewig lebt. Und diese Hoffnung wird mich tragen, bis ich dir gegenüberstehe.